Schön, dass du hier dabei bist beim Golden Grace Podcast. Ich bin die Romina Hus. Ich bin die Leiterin und Gründerin von Golden Grace. Und den Podcast hier gibt es aus einem einfachen Grund. Wir möchten Gott hier Raum geben. Wir möchten dem Heiligen Geist hier Raum geben und den Heiligen Geist sprechen lassen. Stell dich einfach darauf ein, dass es sehr frei ist, weil wir ja wirklich möchten, dass dieser Podcast dich bewegt, dich berührt im Herzen und wirklich auch Ketten sprengt. Ketten von Mammon, Ketten von Babylon. Das ist unser Wunsch für diesen Podcast. Um was geht's heute eigentlich? Es geht um die Pergamon-Gemeinde. Die Pergamon-Gemeinde ist eine der Gemeinde in den 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Und wir gehen die zusammen durch heute. Wir schauen uns an, was können wir von dieser Gemeinde lernen, dass wir diese Fehler nicht nochmal machen. Also nicht, was können wir von der Gemeinde lernen im positiven Sinne, sondern auf was sollten wir achten, dass wir genau diese Fehler nicht wiederholen, die sie gemacht haben. Wichtig ist auch, dass wir uns vor Augen führen, dass natürlich in dem Schreiben die Pergamon-Gemeinde gemeint ist. Also die echte Pergamon-Gemeinde, die damals war. Aber wir können es auch beziehen auf die heutige Zeit, auf die heutigen Gemeinden. Und darum soll es heute gehen. Wir schauen uns erstmal an, was ist eigentlich der Hintergrund damals gewesen von der Pergamon-Gemeinde. So spannend. Leute, das ist so spannend, wirklich. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es lohnt sich wirklich. Es ist so interessant. Dann schauen wir uns die Bibelstelle genauer an. Wir gehen es wirklich detailliert durch. Was ist da eigentlich los in der Gemeinde? Was passiert da? Und dann am Ende natürlich die Frage, was können wir von dieser Pergamon-Gemeinde beziehungsweise aus deren Fehlern, was können wir lernen, damit wir die Fehler heute nicht nochmal wiederholen. Die Stadt Pergamon heißt heute Bergama und ist in der Türkei. Und zur damaligen Zeit war Pergamon eine sehr gebildete Stadt. Da war eine der größten Bibliotheken zur damaligen Zeit. Das Wort Pergament kommt sogar von dem Wort Pergamon aus dieser Stadt. Also das hat die Papyrusrollen von den Ägyptern weit übertroffen, dieses Pergament. Und das kommt wirklich aus dieser Stadt. Super interessant. Also die Bibliothek damals, Schätzungen zufolge, hat ungefähr 200.000 Werke umfasst. Also unfassbar zur damaligen Zeit. Das heißt, es war eine sehr gebildete Stadt. Es war vermutlich auch eine sehr fortschrittliche Stadt. Und es war ein Zentrum. Es war ein Zentrum für Geisteswissenschaften, sage ich jetzt mal ganz grob gefasst, und letztendlich dann auch für die geistige Welt. Leider im negativen Sinne. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also der Teufel war da wirklich mittendrin. In Pergamon wurden damals mehrere Götzen angebetet, es gab verschiedene Glaubensrichtungen, aber 5 Götzen waren so die größten in dieser Stadt. Also es wurde beispielsweise für den Götzen Zeus ein Altar errichtet, der ist heute in einem Berliner Museum zu begutachten. Also der wurde dort gebaut. Dann auf der Akropolis war ein Tempel für die Athene, ein zweiter Götze. Dann gab es einen großen Tempel für den Kaiser Augustus und für die Göttin in Anführungszeichen Roma. Das war dann der 3. und 4. Götze. Und der 5. Götze war der Asklepios. Und das Asklepion wurde für den Asklepios, und es war eben deren Gott der Heilkunst, gebaut. Und das Krasse bei diesem letzten Götzen, bei diesem Asklepion, beziehungsweise Asklepios, war der Kult dahinter. Das war sozusagen der Schlangenkult oder der Schlangenheilkult. Und da sind wirklich die Leute hingepilgert nach Pergamon, um diese Ärzte, um diese Gelehrten zu sehen. Es gab auch so Becken, so Kurbäder und so weiter, wo dann die Leute gebadet wurden und ja gehofft haben, dass sie geheilt werden. Und das lief alles über diesen Kult. Also sehr, sehr geistlich und viel Zauberei letztendlich. In Pergamon gab es also eine Vielzahl an Kultstätten und es wurde viel Götzendienst betrieben. Und wenn man sich so vorstellt, wie es gewesen sein muss, wenn man durch diese Stadt gelaufen ist. Jede Stadt hat ja so eine Atmosphäre. Ja, eine Hauptstadt hat vielleicht eher so eine fremde, graue Atmosphäre, unnahbar, modern vielleicht auch. Und man hat so das Gefühl von Freiheit und von Neugier, weil die Stadt so viel zu bieten hat. Eine ländliche Stadt hat eher so das Gefühl von Heimat, Grün, Ruhe, Frieden, Natur, zur Ruhe kommen. Wenn wir uns vorstellen, wie es gewesen sein muss, wenn wir durch Pergamon gelaufen wären, dann wäre diese geistliche Präsenz erdrückend gewesen und betäubend. Wenn man darüber liest, wie die Stadt damals war, wenn man diese Bauten sieht, die sie damals errichtet haben für diese ganzen Götzen. Die Stadt war voll von Tempeln für Götzen. Egal, wo du hingegangen bist, du warst umgeben von Götzendienst. Und das hat man in der Stadt gespürt. Und der Teufel hat dort wirklich wie so eine Art Hauptzentrale gehabt. Und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil das steht nämlich sogar in der Bibelstelle drin. Also das zum Hintergrund zu Pergamon. Und es war nicht nur so, dass es rein geistlich und religiös war, sondern diese Atmosphäre, dieses Ganze hat sich auch übertragen auf die Politik und die Kultur. Übrigens auch sehr, sehr spannend finde ich ja, dass das alles in der Türkei war. Dass die Hochkultur der damaligen Zeit vom Teufel selbst die Hochstädte für eine gewisse Zeit, ja, in Pergamon in der Türkei war. Also in der heutigen Türkei. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Kann sich jeder jetzt so sein eigenes Bild machen. Aber für mich ist es einfach nochmal so eine Erklärung für vieles, was danach in der Türkei passiert ist. Geistlich, religiös gesehen und so weiter. Ja. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Darum soll es heute nicht gehen. Wir gehen jetzt mal rein in diese Stelle, Pergamon, die Bibelstelle, Offenbarung 2, 12 bis 17. Die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Bileam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Offenbarung 2, 12 bis 17. Die erste Frage, wer spricht hier überhaupt? Jesus spricht hier, Jesus selbst spricht zu der Gemeinde. Wir sehen das in dem Vers Offenbarung 2, 12. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Und wir wissen, dass damit Jesus gemeint ist, weil er sich kurz vorher auch so gezeigt hat. Wir sehen das in Offenbarung 1, 12 bis 20. Ich lese die Stelle vor, weil da sehen wir nämlich noch eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Das ist die Bedeutung der 7 Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Offenbarung 1, 12 bis 20. Also wir sehen hier, er sagt, schreibe auf, was du gesehen hast, das, was jetzt geschieht und das, was später geschehen wird. Es wird natürlich noch viele Dinge noch genannt, zusätzlich zu der Stelle, die wir uns jetzt gerade anschauen, zu der Gemeinde in Pergamon. Nur wir sehen, dass Jesus hier auch zeigt, es sind Dinge, die jetzt geschehen, die aber auch geschehen werden in der Zukunft. Also wir sehen, dass auch diese Bibelstelle der Offenbarung auch eine Bedeutung für uns in der jetzigen Zeit hat. Wir schauen uns jetzt wirklich jeden Vers an, gehen darauf ein und übertragen es auf die Pergamon-Gemeinde, damit wir verstehen, was damals eigentlich wirklich los war in der Pergamon-Gemeinde. Also, Offenbarung 2,13. Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet. Also Jesus weist hier auf den Ort hin, wo die Gemeinde ist, in welcher Stadt. Und Jesus sagt, dass es der Thron Satans ist. Er sagt nicht nur, ein Ort, an dem Satan wohnt, ein Ort, an dem Satan manchmal ist, ein Ort, an dem Anhänger von Satan sind, sondern er sagt, es ist der Thron Satans. Muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich für eine Wucht hat, dieser Vers. Ist der Thron Satans. Die Gemeinde lebt also in dieser Stadt, Tür an Tür mit dem Teufel. Und in dieser Stadt werden, haben wir ja schon erläutert, fünf Götzen sehr stark angebetet. Noch mehr vermutlich, aber fünf auf jeden Fall sehr, sehr deutlich in der Öffentlichkeit. Es gibt verschiedene Anhänger, verschiedene Gruppen, die auch wirklich öffentlich Götzendienst betreiben. Und es ist wirklich die Hauptzentrale. Die strategische Hauptzentrale des Teufels zur damaligen Zeit. Pergamon war wirklich eine Pilgerstätte damals. Und wir gehen da jetzt auch gleich nochmal rein, woran wir das genau erkennen, dass es wirklich eine der Hauptstädte war für den Teufel zu der damaligen Zeit. Wir gehen weiter, Offenbarung 2,13. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen. Auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Jesus sagt hier und doch. Also er zeigt, es ist ihm auch wichtig, das hervorzuheben. Und doch, es ist so dieses, trotzdem wart ihr treu und standhaft so. Er weist ganz deutlich darauf hin, so als Gegensatz zu dem, was er vorher auch genannt hat. Und er geht auch nochmal ganz bewusst auf Antipas ein, seinen treuen Zeugen, wie er ihn nennt. Und Antipas war damals ein Märtyrer, der in Pergamon umgebracht wurde, weil er eben Christus nachgefolgt ist, ganz ja öffentlich. Und auch da hat die Gemeinde zu Jesus gehalten und ist nicht vom Glauben abgefallen und hat ihn auch nicht verleugnet. Wir lesen weiter. Offenbarung 2,14. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. Auch da verwendet Jesus wieder und doch. Also er lenkt dann letztendlich doch wieder auf das Problem, weil es schwerwiegend ist. Jesus zeigt, dass in der Gemeinde Leute sind, die Biliam, die der Lehre Biliams nachfolgen. Dass wirklich Leute mitten unter ihnen sind, die eigentlich keine echten Christen sind, keine wiedergeborenen Christen. Jesus zeigt, dass, wenn wir es vergleichen mit der Laodicea-Gemeinde, die wir das letzte Mal hatten, da hieß es, Jesus steht vor der Tür und klopft an. Jesus war nicht mehr in ihrer Mitte, er war nicht mehr da. In der Pergamon-Gemeinde versuchen die Leute schon daran festzuhalten und sie sind standhaft trotz der Verfolgung und wollen Jesus nicht verleugnen. Doch mittendrin ist der Teufel schon da und verdrängt Jesus immer mehr. Weil wir wissen, der Heilige Geist ist sanft und friedvoll und Gott ist noch so viel mehr natürlich. Nur ihr wisst, was ich meine. Es ist eine Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. ob wir Jesus in unsere Mitte lassen oder nicht. Der Heilige Geist wird sich nie aufdrängen. Er wird immer anklopfen und warten, bis wir aufmachen. Der Teufel ist anders. Der Teufel drängt sich rein. Wenn ein Loch irgendwo ist, ein Fenster offen, irgendwas, er drängt sich rein. Und dann ist er da. Und genau das ist in der Pergamon-Gemeinde passiert. Dass sich nach und nach das so reinfrisst, das Böse, wie so ein fauler Apfel, der einfach den ganzen Korb verfault. Um die nächste Bibelstelle auch nochmal genauer zu verstehen, ist es wichtig, dass wir nochmal darauf eingehen, wer Bileam eigentlich war. Bileam war im Grunde ein Verkünder vom Wort Gottes. Doch dann hat er sich verführen lassen, verleiten lassen vom moabitischen König. Und es hat es dann auch dazu geführt, dass teilweise die Leute vom Glauben abgefallen sind und ja auch in die Unzucht gefallen sind. Also es war wirklich schlimm. Und er ist auch so eine Art Prototyp letztendlich für falsche Propheten, auch in der jetzigen Zeit noch. Und wenn von Bileam geredet wird, dann ist es genau das. Es ist so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Und diese Lehre von Bileam, die haben auch die Nikolaiten zur damaligen Zeit in Pergamon verkörpert. Sozusagen diesen Geist auch ein Stück weit von Bileam oder halt einfach von dieser Lehre haben die Nikolaiten verkörpert. Und wie hat sich das gezeigt? Die Nikolaiten hatten die Lehre der Gnosis. Und diese Gnosis befasst sich damit, dass es um die eigene Erleuchtung geht. Um die eigene geistige Erkenntnis. Es geht darum, was passiert sozusagen zwischen deinen zwei Ohren, also in deinem Kopf. Sie haben sich einfach auf die geistige Erleuchtung, auf die geistige Lehre konzentriert. Ohne auf die Taten, auf die Moral, auf die Gesetze wirklich Wert zu legen. Die haben das auch verstanden, dass die geistige Welt real ist und haben ein Stück weit damit gespielt. Vermutlich ohne es zu wissen. Sie haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass sie mit dem Feuer spielen. Sie haben gar nicht gewusst, dass sie mit dem Teufel persönlich spielen. Nur sie haben es gemacht. Sie haben es gemacht. Sie haben sich nur damit beschäftigt, wie kommen sie selbst zur großen Erleuchtung, Erweckung in sich selbst. Sie haben sich nur auf sich selbst konzentriert. Und es war so wischiwaschi, es war so alles ein bisschen auch, Dinge vermischt. Und wo sehen wir das? Genau diese Themen in der heutigen Esoterik. Wir sehen genau das in der heutigen Esoterik, in unserer westlichen Welt. Und genau damit hatte die Pergamon-Gemeinde auch zu kämpfen. Genau mit diesem Thema, genau mit diesen Einflüssen. Und genau diese Leute saßen teilweise auch in der Pergamon-Gemeinde. Und genau das meint Jesus mit dem Teufel mitten unter ihnen, Tür an Tür. Und das ist genau der Punkt, dass die Pergamon-Gemeinde ihre Lehre zugelassen hat. Dass die Pergamon-Gemeinde es so weit gebracht hat, dass sie es toleriert haben, dass die eigenen Leute unterschiedliche Glaubensrichtungen entwickelt haben, unterschiedliche Einstellungen, dass sie auch teilweise sich nicht mehr an die Gesetze gehalten haben, dass sie gesündigt haben. Das haben sie alles zugelassen. Die Gründe dafür können unterschiedlich gewesen sein. Die Nikolaiten waren teilweise auch sehr angesehen. Da waren das Personengruppen in der Gemeinde, vielleicht auch Geldgeber. Die waren darauf angewiesen, vielleicht wurden sie auch erpresst. Wir wissen es nicht, wir waren ja dabei. Wir spüren hier aber wirklich, wenn wir das lesen, ganz deutlich, dass das Problem ist. Dass genau dieses Fenster, dieser Wolf im Schafspelz, das eigentlich harmlos erscheint. Die Nikolaiten, kann ich mir vorstellen, waren recht friedvolle Leute. Die saßen halt so da, haben vielleicht auch wenig gesagt. Wenn sie mal was gesagt haben, dann klang es sehr weise. Noch viel zu lernen, du hast, junger Pader, waren so in die Richtung. Sehr weise, weise in Anführungszeichen, ja, Ausrufezeichen. Weise und ruhig und gelehrt. Ja, so könnte man sich die vorgestellt haben. Und die sitzen mitten in der Pergamon-Gemeinde. Unter allen anderen. Und wenn sie dann mal was gesagt haben, dann haben sie die Leute verwirrt. Dann haben sie Zweifel geschürt. Und haben die Leute auf falsche Wege gebracht. Genauso wie Bileam damals haben das die auch gemacht. Der Wolf im Schafspelz. Der Teufel hat also das einzige Fenster, das da war, genutzt, die Nikolaiten, um in die Gemeinde zu kommen. Wir sehen es im nächsten Vers. Offenbarung 2,15. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Also es kann auch sein, dass es nicht unbedingt nur diese Nikolaiten waren, die selbst da drin saßen. Vielleicht waren es einfach Anhänger. Und das war genau der Punkt, dass diese Lehre in die Gemeinde gekommen ist. Von den Nikolaiten selbst, weil sie vielleicht selbst mit drin saßen manchmal, oder einfach von den Anhängern. Die Pergamon-Gemeinde hat also viele Dinge toleriert. Es war eine falsche Toleranz, weil wie willst du auf Dauer dich an die Gebote halten, wenn du Leute in den Reihen hast, die sündigen? Wie willst du wirklich bekennen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wenn es Leute gibt in der Gemeinde, die sagen, es gibt ja auch noch andere Wege und andere Wahrheiten? Und genau in diesem Konflikt stand die Pergamon-Gemeinde. Und Jesus wusste das und Jesus weist sie darauf hin. Wir lesen den nächsten Vers, Offenbarung 2,16. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Nach außen war die Pergamon-Gemeinde Jesus nachfolgend. Nach außen. Innen war sie zerrissen. Innen war sie schon richtig zerfressen, wie eben so ein Korb voll Äpfel, wo ein Apfel faulig war und alle anderen Äpfel jetzt darunter leiden. So war das damals. Sie haben auf der einen Seite festgehalten an Jesus, aber auf der anderen Seite gab es Leute, die festgehalten haben an der Welt, an weltlichen Lehren, an teilweise Götzendienst. Und diese Verbindung von den beiden Themen, dieses Festhalten an beiden Welten, das ist was, was für Jesus nicht geht. Und genau deswegen kommt er auch mit diesem zweischneidigen Schwert, um genau das zu trennen, um das zu kappen, diesen Kompromiss, dieses mit einem Fuß bei Jesus, mit einem Fuß in der Welt, um das zu kappen. Deswegen auch diese Symbolik von dem zweischneidigen Schwert, das ist so spannend. Und Jesus stellt die Gemeinde auch vor ein Ultimatum. Er sagt, entweder ihr schließt die Irrlehre aus oder Jesus selbst wird die Gemeinde bekämpfen. Wir lesen weiter, Offenbarung 2,17. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Wir sehen hier also, Jesus möchte Gemeinschaft mit uns. Essen ist ja immer so eine Gemeinschaft mit Jesus. Und der weiße Stein steht auch für Gnade, für Freispruch. Also Jesus wünscht sich das für diejenigen, die durchhalten, für diejenigen, die ja feurig sind für ihn, für diejenigen, die keine Kompromisse zulassen mit der Welt, mit anderen Glaubensrichtungen, mit Toleranz auch. Diese Toleranz ist auch so ein fauliger Apfel. Und wenn wir da einfach nur bei Jesus bleiben und uns an seinem Wort orientieren, dann können wir mit ihm essen und bekommen diesen weißen Stein. Also es ist wirklich so bewegend. Jetzt natürlich die große Frage, was hat das alles mit unserer westlichen Welt zu tun? Warum wird es hier bei Golden Grace aufgegriffen? Was hat es auch mit der Wirtschaft, mit der aktuellen Welt zu tun? Golden Grace beschäftigt sich ja auch mit Finanzen und Wirtschaft, hauptsächlich mit dem biblischen Kontext zu Finanzen und Wirtschaft. Was hat das alles miteinander zu tun? Wir sehen in der Pergamon-Gemeinde ja diese Kompromisse. Kompromisse mit Glaubensrichtungen, Kompromisse auch mit dem Thema Nikolaiten, mit dieser Lehre, die wir ja in der heutigen Esoterik sehen. Und diese Esoterik ist bei uns schon längst eingezogen in der westlichen Welt. Nahezu jeder Haushalt hat irgendwie so eine Buddha-Statue daheim stehen. Also nicht christliche Haushalte haben das sehr oft. Dann viele machen Yoga oder andere esoterische Praktiken oder hinduistische Praktiken, wie auch immer. Also da kommen viele Einflüsse rein. Auch das Thema Diversity, LGBTQ, dieses ganze Toleranzthema, Geschlechterthema, das ist auch ein Riesending, was mit diesem Konflikt mit dem Wort Gottes zu tun hat. Also genau in dem Konflikt hat ja auch damals die Pergamon-Gemeinde. Genau in diesem Konflikt. Klar, es ist eine andere Zeit, aber es war dieser Konflikt, es war dieser Gewissenskonflikt teilweise. Es war wirklich so dieses, okay, gehen wir da jetzt drauf ein, tolerieren wir das nicht? Und genau das erleben wir heute auch. Was können wir als Gemeinden heute überhaupt noch tolerieren? Und das betrifft uns alle, das betrifft auch die Wirtschaft. Weil wir sehen das auch, dass der Staat langsam Schritte geht, die fragwürdig sind. Schritte, die uns in einen Gewissenskonflikt bringen. Ich sage nur das Thema Pharmazie, Pharmakia ist ja auch ein Wort in der Bibel, was ja auch für Zauberei steht. Also das sehen wir auch da schon wieder, die Gewissenskonflikte, in denen wir sind als Gemeinde in der heutigen Zeit. Also es ist wirklich ein Thema, diese Pergamon-Gemeinde, was uns auch heute betrifft. Bis zu welchem Punkt können wir wirklich Kompromisse machen? Bis zu welchem Punkt können wir wirklich tolerant sein? Denkt an die zwei Seiten. Jesus wird kommen mit dem zweischneidigen Schwert und wird das cutten. Er toleriert das nicht. Jesus ist keiner gewesen, beziehungsweise damals, als er hier auf der Erde war, war er niemand, der das gepredigt hat. Und auch jetzt ist er es nicht, weil er war, ist und wird der gleiche sein. Und Jesus hat nie Toleranz gepredigt. Er war ganz, ganz klar wie ein zweischneidiges Schwert. Und da frage ich mich, wie tolerant können wir Gemeinden heute sein? Wie sehr können wir mitgehen bei dem Strom, den wir in der Welt erleben, in der Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft? Das ist eine offene Frage jetzt auch. Wie weit können wir gehen? Wie weit können wir mitgehen? Was können wir aus den Fehlern der Pergamon-Gemeinde lernen? Ich habe jetzt hier nochmal eine Stelle zum Thema keine Kompromisse und auch zum Thema Staat. Und genau deswegen möchte ich das hier eben auch bei Golden Grace ansprechen, weil es auch was mit dem Staat und mit der Wirtschaft zu tun hat. Ich lese euch eine Stelle vor, nämlich Römer 13, 4 bis 5. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen. Damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Gerade der letzte Teil ist so wichtig für uns. Sobald uns der Staat zu Entscheidungen bringt oder zwingt, die uns in einen Gewissenskonflikt bringen, mit dem Wort Gottes. Wenn der Heilige Geist uns ganz deutlich zeigt, das ist nicht der richtige Weg und wir müssen es aber machen oder sollen es tun, dann kommen wir in einen Gewissenskonflikt. Und damit überschreitet der Staat seinen Berührungsbereich. Das ist was der Staat rein biblisch gesehen nicht tun darf. Er soll unser reines Gewissen bewahren und uns nicht in einen Gewissenskonflikt bringen. Und sobald das passiert, kannst du sagen, ich bin raus. Und auch als Gemeinde können, sollten und müssen wir eigentlich, auch wenn wir die Bibelstelle hier durchlesen, sagen, wir sind raus. Auch zum Thema Gemeindezucht habe ich noch mal einen Vers, weil Gemeindezucht klingt immer so hart. Aber letztendlich ist damit einfach gemeint, dass wir uns gegenseitig auch darauf hinweisen, wenn wir merken, dass Sünde auch da ist in der Gemeinde oder wenn wir auch bei einem Bruder, einer Schwester im Glauben merken, hey, da passt irgendwas nicht. Dann möchte ich euch nochmal eine Stelle mitgeben, nämlich Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geht noch einmal zusammen zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Also das ist einfach nur nochmal so diese Herangehensweise, wie man das machen kann, wie man auch Dinge ansprechen kann, wenn man merkt, da werden Kompromisse gemacht in der Gemeinde, die nicht gemacht werden sollten, werden Dinge toleriert, die nicht toleriert werden sollten, da werden Dinge auch nicht angesprochen, die eigentlich angesprochen werden sollten. Okay, spannendes Thema, wichtiges Thema. Ich bete dafür, dass ihr wirklich Erkenntnisse daraus nehmt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an unsere Mailadresse. Wir sind gern für euch da und beantworten eure Fragen. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mehr über Jesus erfahren, ich kenne den Jesus noch gar nicht oder ich möchte wieder näher an sein Herz, ich möchte wieder feurig sein für ihn, dann kannst du jetzt mit mir mitbeten. Ich bete jetzt für uns einfach nochmal zum Schluss, weil Jesus ist für dich gestorben. Er hat all deine Schuld auf sich genommen am Kreuz, ist am dritten Tag wieder auferstanden, damit du leben kannst, damit du wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst und mit Gott in der Ewigkeit sein kannst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine schützende Hand über diese Session gehalten hast, Herr. Ich danke dir, du bist so gut. Danke für jeden Einzelnen, der das Video sieht, Herr. Erreiche die Menschen im Herzen. Ich bete dafür, dass jeder, der das Video sieht, nochmal ganz neu sein Herz dir übergibt, Herr. Dass du der Heiland bist, der Erlöser, ja unser Retter. Und dass du wirklich jeden Einzelnen da abholst, wo er gerade steht. Danke, dass du für uns gestorben bist, Herr. Danke, dass du für uns wieder auferstanden bist, dass du Gott bist und dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dich kennen dürfen, Herr. Ich bete für neue Erkenntnisse durch den Heiligen Geist in den Gemeinden und für Befreiung und für Frieden und für Feurigkeit. In Jesu heiligen Namen. Amen.